Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei, das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Hallo, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schneller Schlau, in der es auch wieder ein bisschen um Physik gehen soll, denn bei mir, Jens Schröder, ist wieder mal der Michael Büker. Hallo Michael.
Moin Moin, hallo.
Und ich dachte, heute gucken wir uns mal was mit Raketen an. Du bist doch Astrophysiker von Hause aus, wie man so schön sagt, ne?
Genau, und auch Raumfahrtauskenner.
Sehr gut. Ich möchte das gerne heute ein bisschen mehr werden. Raketen fliegen ja raketenschnell, wie man so schön sagt. Ja. Aber jetzt wird ja immer wieder darüber geredet, dass man auch Touristen ins All bringen kann und dass das also Pläne sind. Da fragt man sich, wie weit ist denn eigentlich die Reise? Und zwar nicht jetzt kilometermäßig, sondern zeitlich. Wie lange dauert das denn eigentlich, bis man so als Raumfahrerin, Raumfahrer im All angekommen ist? Wenn ich jetzt in eine Rakete steigen würde, wie schnell könnt ihr die mich ins All bringen?
Also von der Triebwerkszündung, also 3, 2, 1, 0 und dann Wumm, bis zum Erreichen der Umlaufbahn, wenn also die Triebwerke abgeschaltet werden und das Raumschiff völlig losgelöst, in Anführungsstrichen, physikalisch eigentlich gar nicht so sehr, aber das Raumschiff freischwebt, da vergehen bei den allermeisten Raketenstarts 8 bis 10 Minuten. Und in dieser Zeit beschleunigt die Rakete aus dem Stand eben auf ungefähr 7,5 Kilometer pro Sekunde. Nicht etwa Kilometer pro Stunde, unsere Alltagseinheit, sondern 7,5 Kilometer pro Sekunde. Und dabei ist sie aber nur ungefähr 400 Kilometer nach oben gelangt, also über den Erdboden hoch. Denn die zentrale Herausforderung, dabei ins All zu kommen, ist überhaupt nicht das Hochfliegen, sondern man muss eine große seitliche Geschwindigkeit erreichen. Wenn man so schnell ist, dass man auf die Erde zufällt, das tut man ständig, physikalisch geht das gar nicht anders, aber man fällt sozusagen hinter den Horizont. Man ist so schnell, dass man der Erdkrümmung vorweg fliegt.
Werbung.
Anne, kennst du das, wenn du eine Idee hast, dir aber das Know-how fehlt, was Richtiges daraus zu machen?
Oh ja, Andreas, da habe ich in meinem Kopf eine ganze Liste von.
Okay, hier ein Tipp, um wenigstens mal eine Sache auf deiner Liste abzuarbeiten. Angenommen, du hast eine Idee für eine Brille, mit der man, während jemand unseren Podcast hört, gleichzeitig sehen kann, um was es geht.
Du meinst, wenn wir in einer Folge über flirtende Tiere sprechen, dann sehen wir gleichzeitig durch diese Brille, wie sich Eselspinguine Steine schenken.
Ja, genau. Und damit diese tollen, von uns jetzt erfundenen Brillen auch an die Leute kommen, gibt es Shopify.
Und die helfen mir dann beim Verkauf?
Richtig, Shopify ist eine Commerce-Plattform, die Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert. Sie helfen dir, deine Produkte auf beliebigen Vertriebskanälen zu verkaufen.
Na, da kriegt man ja gleich viel mehr Motivation, wirklich so eine Brille zu erfinden und zu verkaufen, wenn Shopify mich beim Erstellen eines Online-Shops so toll unterstützt.
So ist es. Shopify hilft dir dabei, deine Produkte bestens zu präsentieren, sorgt für eine reibungslose Abwicklung bei den Bestellungen und Zahlungen, bietet Tools, um dein Business zu managen und das alles an einem einzigen Ort.
Das klingt richtig mega.
Und für alle schlauen Ideen, die ihr da draußen habt, testet Shopify kostenlos und bringt euer Geschäft auf das nächste Level auf shopify.de. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify.
Bevor wir uns dann dort anmelden, müssen wir die Brille allerdings ja erstmal erfinden. Aber das lässt mich jetzt nicht mehr los.
Wir stecken mal die Köpfe zusammen.
Der Schriftsteller Douglas Adams, der Science-Fiction, legendäre Science-Fiction-Autor Douglas Adams, hat dazu gesagt, man muss runterfallen, aber vergessen aufzuschlagen. Das ist natürlich ein Witz, aber das trifft diese ganze Physik eigentlich erstaunlich gut.
Ja, also man muss so schnell sein, dass man beim Fallen, was man nicht vermeiden kann, quasi an der Erde vorbeifällt.
So ist es.
Und das klingt aber jetzt irrsinnig schnell, 7,5 Kilometer pro Sekunde. Das klingt wahnsinnig schnell, wenn man das, man hat ja so einen Autovergleich immer im Kopf. Und das macht man 8 bis 10 Minuten lang. Aber wenn man weiß, wie so ein Livestream bei so Raketenstarts aussieht, die Vorbereitungen dauern ja auch ganz schön lange. Ist das so ein bisschen wie bei Kurzstreckenflügen, die man ja nicht mehr machen soll? Also man ist dann eine halbe Stunde in der Luft, aber man hat irgendwie 3 Stunden Gerenne und Koffer und Dingsbums und Vorbereitung und Countdown und so?
Ja, das ist in der Raumfahrt tatsächlich noch viel extremer. Der tiefere Grund, warum das so ein Aufwand ist, ist, vollgetankte Raketen sind besonders gefährlich. Das ist ja auch kein Wunder, denn die sind voller explosiver Treibstoffe. Bei einer Rakete sind weit über 90-95% des Gewichts einer vollgetankten Rakete sind der Treibstoff. Der ganze Rest ist quasi nur eine Hülle aus Metall und oben ein Raumschiff mit ein paar Leuten oben drin. Und aus diesem Grund werden Raketen erst im letzten möglichen Moment vor dem Start überhaupt betankt. Das heißt, noch bevor die Rakete betankt wird, werden schon die Menschen reingesetzt, in ihren Schutzanzügen eingekleidet und in die Kapsel geschnallt und so weiter und so weiter. Und dann erst im letzten Moment wird vollgetankt. Das heißt, nehmen wir mal an, so ein Raketenstart ist irgendwann am Abend, 18 Uhr Ortszeit. Dann geht die Arbeit früh morgens los, aufstehen, Frühstück, dann Pressekonferenz geben natürlich. Dann werden die Anzüge angelegt, dann wird zur Rakete gefahren. Die steht ja auch in ein paar Kilometer Abstand von den nächsten Gebäuden, aus offensichtlichen Gründen, weil die Abgase der Rakete nichts beschädigen sollen. Dann läuft man die Rakete hoch oder nimmt einen Aufzug natürlich. Dann wird man in die Kapsel geschnallt, dann wird alles gecheckt, ob die Kapsel dicht ist, Funkverbindung. Dann wird erst vollgetankt, was auch eine ganze Zeit dauert, also Viertel, halbe Stunde, je nach Rakete. Und dann erst ist der finale Countdown. Dann heißt es 3, 2, 1, 0, Triebwerkszündung. Dann vergehen 8 bis 10 Minuten, bis man die Erdumlaufbahn erreicht hat.
Viel Aufwand für einen dann doch recht kurzen Flug, ja. Wobei man ist ja dann erst in der Umlaufbahn. Also die meisten Raumflüge jetzt, wenn man sagt Raumfahrttourismus und so weiter, die sollen ja irgendwo hinführen. Ich sage jetzt mal zum Beispiel zur Internationalen Raumstation, zur ISS. Ne? Wie lange dauert es denn dann noch, wenn man nach dem ganzen Bohai in der Umlaufbahn ist, bis man dann dieses Ziel erreicht und an der Rezeption der ISS steht und sagt, guten Tag, Schröder mein Name, ich hatte reserviert.
Richtig, genau. Ich habe hier eine Schlafkoje, wo ich meinen Schlafsack an die Wand kletten kann, damit ich nicht wegfliege. Also du hast recht, Flüge mit Crew, die aber keine Raumstation anfliegen, sind die totale Ausnahme. Hat es in den letzten Jahrzehnten wenig gegeben. Meistens dauert der Anflug 1 bis 2 Tage auf die Raumstation. Das liegt daran, dass die Umlaufbahn anzugleichen, was ziemlich kompliziert ist. Da muss die Geschwindigkeit auf wenige Meter pro Sekunde genau passen, also Promille im Gegensatz zu der absoluten Geschwindigkeit, die man hat. Ja, und in diesen 1 bis 2 Tagen befinden sich eben die 3, 4, 5 Leute Besatzung, die da hochfliegen, in einem ziemlich kleinen Raum, ungefähr so viel Innenraum wie ein Bulli vielleicht, und da dann halt schlafen, Toilette, alles sehr beengt. Die russische Raumfahrt hat in den letzten paar Jahren die Anflüge zur ISS perfektioniert. Die haben lange Zeit immer 2 Tage gedauert. Dann wurden 2013 erstmals 6 Stunden geschafft. Und 2020 gab es einen Flug in nur 3 Stunden von Baikonur in Kasachstan zur Internationalen Raumstation. Das ist möglich, weil dort viele Jahrzehnte Übung und Abstimmung vorherrschen, weil eben auch die russische Raumfahrt seit Jahrzehnten mit der gleichen Technik zur Raumstation fliegt. Die chinesische Shenzhou, wenn die zur chinesischen Raumstation fliegt, dann braucht sie ungefähr 7 Stunden. Das heißt, das ist so über den Daumen. Die amerikanischen Raumschiffe, insbesondere von SpaceX und auch der Boeing Starliner, die haben eben noch nicht so viel Übung in diesen Anflügen und deswegen dauert es da mit einem halben Tag bis 1,5 Tage meistens länger.
Sehr interessant. Jetzt haben wir ein bisschen die zeitlichen Dimensionen der Raumfahrt, der Raumfahrerei im, sozusagen in der Nähe der Erde, der erdnahe Raumfahrt, mal ein bisschen analysiert. Jetzt nochmal ganz kurz mit einem weiteren Augenzwinkern gefragt. Um jetzt ins All zu fliegen, müsste ich ja vorher erstmal nochmal Zeit investieren, um überhaupt erstmal Astronaut zu werden. Wie lange dauert das denn heutzutage so?
Ja, da gibt es natürlich zunächst mal einen monatelangen Bewerbungsprozess. Dann wirst du ausgewählt aus tausenden Menschen, die auch gerne Astronaut werden wollen. Und wenn man das alles geschafft hat, gehört man zu den ungefähr 60 bis 70 aktiven Astronautinnen und Astronauten, die es auf der Welt gibt. Dann machst du eine mehrjährige Ausbildung, 1, 2, 3 Jahre, je nachdem, was du im All vorhast. Ob du zum Beispiel noch Außeneinsätze machen willst, das macht die Ausbildung nochmal aufwendiger. Vorbereitungen auf konkrete Missionen, dann wird man irgendwann ausgewählt und dann muss man aber auch noch warten, dass der Raumflug, für den man ausgewählt wurde, auch passiert. Denn Raumflüge mit Menschen gibt es ja nur alle paar Monate.
Aber Weltraumtouristen müssen da ja, das muss ja schneller gehen.
Das stimmt, da ist die Alternative, man erbt einfach ein Vermögen und kauft sich einen Raumflug. Man kann mehrere hunderttausend Euro ausgeben, um ungefähr 2 Minuten im All zu verbringen. Das sind die Kurzrauf- und schnell wieder runterflüge. Oder man investiert gleich 20 bis 50 Millionen und dann kann man 1 bis 2 Wochen durchaus auch auf der internationalen Raumstation zubringen. Du hast nach dem Kauf auch eine Wartezeit, aber man macht lange keine so aufwendige Ausbildung, sondern bekommt sozusagen nur ein paar Einweisungen, die man als Fluggast dann hat.
Das ist wie beim Segeltörn, wo man ganz viele Leute hat und Skipper, die alle Seile im richtigen Moment ziehen und alle Kurbeln drehen und man muss selber nichts machen.
Genau. Und ich habe übrigens auf die Uhr geguckt, Jens, in der Zeit, in der wir darüber gesprochen haben, wie lange es dauert, ins All zu fliegen, ist ungefähr so viel Zeit vergangen, dass wir jetzt die Triebwerke abschalten könnten und in der Umlaufbahn wären, wenn wir eine Rakete aufgenommen hätten.
Ja, dann schalten wir doch einfach jetzt mal ab. Der Podcast ist ja auch schon vorbei für diesmal. Vielen Dank, Michael. Fand ich gut, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern auch. Und ja, auf bald. Hört weiter zu. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.